Ich glaube nicht, dass ich meinen Laptop seit jenem Tag geöffnet habe. Ich hätte wissen müssen, dass etwas nicht stimmte, als das Ja sofort antwortete. Als hätte jemand genau auf uns gewartet. Es war eine dieser Nächte, in denen Langeweile in Leichtsinn umschlägt. Alex Dachzimmer, wir drei zusammengedrängt um seinen Laptop, das Leuchten des Bildschirms warf seltsame Schatten an die schräge Decke. Es war nach 2 Uhr morgens, zu spät für gute Entscheidungen, zu früh für Reue. Wahrscheinlich ist es ein Fake, murmelte Alex und scrollte erneut durch die Anzeige. Der Dark Web Marktplatz sah professionell genug aus. Elegante Benutzeroberfläche, Verschlüsselungshinweise, Nutzerbewertungen, die ihm irgendwie Legitimität verliehen. Der Artikel, ein aus einem Museum gestohlenes Artefakt, angeblich antik. Der Preis war so niedrig, dass es ein Betrug sein musste. Maya beugte sich näher, ihr Haar fiel ihr ins Gesicht, während sie sich die Seite ansah. »Wir sollten das nicht tun«, sagte sie, aber ihre Finger bewegten sich bereits über das Touchpad. Das war das Ding bei Maya. Sie sagte nein, aber tat es trotzdem. Die Bezahlung wurde in Sekunden abgewickelt. Grüner Text bestätigte die Transaktion. Kauf erfolgreich, Lieferdetails folgen. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir lachten, denn was soll man sonst tun, wenn man gerade $50 ins Nichts geworfen hat? Wir rechneten halb mit einer Folge-E-Mail voller schlechter Ausreden über Versandverzögerungen oder einer falschen Sendungsverfolgungsnummer, die ins Leere führte. Was wir nicht erwarteten, waren die Nachrichten. Die erste war ein Foto. Alex Haus. Kein Google Maps Screenshot, sondern in Echtzeit aufgenommen. Von draußen mit Blick nach drinnen. Sein Schlafzimmerfenster leuchtete in der Dunkelheit. Unsere drei Silhouetten deutlich sichtbar hinter dem Glas. Dann kamen die Lieferanweisungen. Zu spezifisch, zu präzise. Lass am Dienstagabend die Garagentür genau 9,4 cm offen. Stell am Mittwoch eine blaue Recyclingtonne neben den Zaun im Hinterhof. Beweg am Donnerstagmorgen das Auto deiner Mutter 5 cm nach links. Anfangs redeten wir uns ein, es sei ein aufwendiger Scherz, ein Zufall. Bis wir es ausprobierten. Am Dienstagabend ließen wir die Garagentür offen, genau wie angegeben. Am nächsten Morgen war sie wieder zu. Nichts fehlte, nichts war anders. Am Mittwoch stellten wir die Tonne neben den Zaun im Hinterhof. Am nächsten Tag stand sie wieder auf dem Gehweg. Aber darin lag eine Notiz. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Das war das erste Mal, dass wir es wirklich fühlten. Das Gewicht, beobachtet zu werden. Alex begann Dinge zu bemerken. Gegenstände in seinem Zimmer, die leicht verschoben waren. Sein Schreibtischstuhl, der anders stand, obwohl er ihn zurückgeschoben hatte. Der Laptop war morgens warm, obwohl er ihn am Vorabend ausgeschaltet hatte. Dann kam das Paket. Klein, unbeschriftet, genau in der Mitte von Alex' Bett abgelegt, obwohl die Fenster geschlossen und die Tür verriegelt war. Darin sah das Artefakt genauso aus wie auf der Anzeige. Eine kleine Bronzefigur, alt, abgenutzt, schwer. Darum gewickelt war eine weitere Notiz. Erstkaufrabatt angewendet. Ihre nächste Bestellung wurde bereits aufgegeben. Wir durchsuchten seinen Laptop. Der Browserverlauf zeigte eine neue Transaktion. Etwas Teures, etwas Illegales. Bezahlt mit einem Bankkonto, das keiner von uns kannte. Eine neue Bestätigungsnachricht erschien auf dem Bildschirm. Vielen Dank für Ihre Treue. Zukünftige Käufe werden zu Ihrer Bequemlichkeit automatisiert. Die Nachrichten hörten nicht auf. Weitere Anweisungen, weitere Lieferungen. Mehr Beweise dafür, dass, wer auch immer dahinter steckte, alles über uns wusste. Private Gespräche. Details, die wir nicht einmal laut ausgesprochen hatten. Sie waren auf eine Weise in unser Leben eingedrungen, die sich nicht rückgängig machen ließ. Maya hörte auf, vorbeizukommen. Dann hörte sie auf, Nachrichten zu beantworten. Wir sahen sie noch in der Schule, aber sie sah uns nicht mehr in die Augen. Alex verließ sein Zimmer kaum noch. Er begann, mit verkeilter Kleiderschranktür zu schlafen. Und dann, eines Morgens, war er einfach verschwunden. Seine Eltern sagten, er sei zu Verwandten gegangen. Aber die Nachrichten der Verkäufer erzählten eine andere Geschichte. Maya hat letzte Woche die Schule gewechselt. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Und der Laptop bestellt weiterhin Dinge. Mein Bankkonto, was davon noch übrig ist, ist leer. Der Browserverlauf ist voll mit Transaktionen, die ich nie gemacht habe. Morgen kommt ein weiteres Paket. Ich weiß nicht, was drin ist. Und ich will es nicht wissen, aber ich kann es nicht aufhalten. Denn das ist das Problem mit dem Dark Web. Jeder Kauf hinterlässt eine Spur. Jeder Scherz wird zum Vertrag. Jede Transaktion kommt mit Beweisen. Und der Erstkaufrabatt gilt nur ein einziges Mal. Die Gaming-Ausrüstung meines Freundes Josh hat mehr gekostet als mein Auto. 3 Monitore, eine individuell angepasste mechanische Tastatur, eine Rechenleistung, mit der man vermutlich Satelliten starten könnte. Eigentlich sollten wir für die Zwischenprüfungen lernen, aber stattdessen fanden wir uns dabei wieder, das zu erkunden, was er den Keller des Internets nannte: das Dark Web. Meistens sind es nur Kryptobetrügereien und falsche Auftragskiller, sagte Josh, während seine Finger über seine lächerlich teure Tastatur flogen. Nichts wie die Creepypasta-Geschichten, die sich Leute ausdenken. Emma lag zurückgelehnt in ihrem Gamingstuhl, blätterte gelangweilt durch ihr Handy mit einer einstudierten Gleichgültigkeit. »Warum sehen wir uns das dann überhaupt an?«, fragte sie. Aber ich hörte den Unterton in ihrer Stimme, dieselbe nervöse Aufregung, die ich selbst empfand, während der modifizierte Browser Seiten lud, die eigentlich nicht existieren sollten. Die erste Stunde verlief genau, wie Josh es vorhergesagt hatte. Schlecht gestaltete Marktplätze, Verschwörungstheorie-Foren, das digitale Äquivalent zu einem zwielichtigen Straßenmarkt. Doch dann fanden wir das Spiel. Die Seite war schlicht, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift, ein einziger Button mit der Aufschrift Click Through. Keine Anweisungen, keine Erklärung, nur dieser wartende Button und ein Zähler, der zeigte, wie viele gerade spielten. 147. Wahrscheinlich nur ein weiterer Kryptobetrug, sagte Emma, aber sie hatte ihr Handy beiseite gelegt und sich vorgelehnt, um hinzusehen. Josh klickte. Die nächste Seite lud sofort: Willkommen, Spieler 148. Deine Kamera ist jetzt aktiv. Bevor wir es verarbeiten konnten, ging Joshs Kameralicht an. Der Bildschirm füllte sich mit einem Raster aus Videostreams. Andere Spieler, alle Jugendliche wie wir. Alle mit demselben Ausdruck der Verwirrung. In der Ecke zählte ein Timer rückwärts ab 60 Sekunden. Eine Nachricht erschien: Jeder Spieler muss seine zugewiesene Aufgabe innerhalb des Zeitlimits erfüllen. Eine Weigerung führt zur Veröffentlichung deines Browserverlaufs, deiner Nachrichten und Fotogalerie an deine gesamte Kontaktliste. Jedes Foto, jede Suche, jedes private Gespräch. Klicke auf Akzeptieren, um fortzufahren. Mach es einfach zu, sagte ich, aber Joshs Cursor bewegte sich bereits. Ist bestimmt gefälscht, sagte er und klickte auf Akzeptieren. Solche Seiten. Sein Handy vibrierte, dann Emmas, dann meins. Jeder von uns erhielt eine Nachricht mit Dingen, die wir lieber vergessen hätten. Screenshots peinlicher Nachrichten, Fotos, die wir für gelöscht hielten, Browserverläufe, die uns den Magen umdrehten. Die Spieloberfläche wurde aktualisiert. Aufgabe für Spieler 148. Greife mit dem bereitgestellten Exploit auf das Schulnetzwerk zu. Lade die angehängte Datei in die Hauptdatenbank der Verwaltung hoch. Verbleibende Zeit: 58 Minuten, 47 Sekunden. Nein, sagten Emma und ich gleichzeitig. Aber Josh hatte diesen Gesichtsausdruck, den er bekam, wenn eine Herausforderung persönlich wurde. Die bluffen, sagte er, obwohl seine Stimme leicht zitterte. Die können doch nicht wirklich. Noch eine Runde Nachrichten. Mehr Screenshots, mehr vergessene Momente ins Licht gezerrt. Mach es, flüsterte Emma, ihr Gesicht bleich im Licht des Monitors. Bevor sie das alles an alle schicken. Ich beobachtete Joshs Spiegelbild im mittleren Monitor. Ich sah den Moment, in dem sein Widerstand brach. Seine Finger bewegten sich zitternd über die Tastatur, folgten den Anweisungen des Spiels mit unheimlicher Präzision. Im Videoraster führten die anderen Spieler ihre eigenen Aufgaben aus. Jede ein kleines Verbrechen. Jede aufgezeichnet, gespeichert und zu dem wachsenden Gewicht an Material hinzugefügt, das gegen uns verwendet werden konnte. Das Schulnetzwerk fiel problemlos durch den bereitgestellten Exploit. Josh lud die Datei hoch, sein Gesicht beleuchtet vom langsam fortschreitenden Ladebalken. Niemand sprach darüber, was in dieser Datei sein könnte, worin wir uns da gerade verwickelt hatten. Als es vorbei war, wurde die Spieloberfläche erneut aktualisiert. Aufgabe abgeschlossen. Deine neue Rolle ist Beobachter. Beobachte und verifiziere die Aufgaben anderer Spieler. Denk daran, Teilnehmer, die andere warnen oder die Behörden kontaktieren, werden all ihre Inhalte veröffentlicht sehen. Willkommen in der Community. Das Videoraster blieb bestehen und zeigte neue Spieler, die diese erste Seite fanden, auf diesen ersten Button klickten, ihren eigenen Abstieg begannen in etwas, dem sie nicht mehr entkommen konnten. Wir saßen schweigend da, beobachteten Jugendliche wie uns, die zu Spielern wurden, dann zu Beobachtern, dann zu Mitwissern. Joshs Kameralicht blinkt manchmal immer noch, selbst wenn sein Computer ausgeschaltet ist. Die Spieloberfläche erscheint in unseren Browsern zu zufälligen Zeiten, zeigt uns neue Spieler, neue Aufgaben, neue Verbrechen, die wir bezeugen müssen, aber nicht verhindern können. Unsere Handys vibrieren mit ständigen Erinnerungen daran, was passieren wird, wenn wir reden. Der Zähler in der Ecke steigt weiter. 200 Spieler. 300. 500. Jeder gefangen wie wir. Jeder gezwungen zu beobachten, zu verifizieren und zu schweigen. Manchmal sehe ich andere Spieler in der Schule. Man erkennt sie daran, wie sie zusammenzucken, wenn ihr Handy vibriert. An dem leeren Blick, den sie haben, wenn sie glauben, dass niemand sie beobachtet. Wir erkennen uns nie an. Wir sprechen nie über die Aufgaben, die wir ausgeführt oder gesehen haben. Wir reden nie über das Gewicht der Geheimnisse, das mit jedem neuen Spieler schwerer wird, der auf diesen ersten Button klickt. Joshs Gaming-Setup steht jetzt ungenutzt da. Die Monitore bleiben dunkel, aber irgendwo in den endlosen Korridoren des Dark Web steigt dieser Zähler weiter. Wartet dieser Button weiterhin? Läuft dieses Spiel weiter? Und wir schauen weiter zu, weil wir müssen. Weil die Alternative ist, dass alle sehen, wer wir wirklich sind, was wir wirklich getan haben, was aus uns geworden ist. In den stillen Stunden zwischen Aufgaben und Beobachtungen blinken die Kameralichter weiter, die Handys vibrieren und irgendwo da draußen ist ein weiterer Teenager kurz davor zu klicken. Ich bin mir nicht sicher, was an diesem Tag in meinem Kopf vorging. Nach einer durchzechten Nacht mit Freunden kam ich taumelnd nach Hause, viel zu betrunken. In diesem Zustand landete ich im Internet und klickte mich durch verschiedene Seiten, bis ich auf einer Website endete, die alle möglichen verdächtigen Artikel verkaufte. Dort konnte man alles kaufen, von Drogen bis hin zu weiß Gott was. Doch dann fiel mir etwas anderes auf. Eine Anzeige für eine Mystery Box für $250. Die Beschreibung deutete an, dass sie tolle Dinge enthalten könnte, wie zum Beispiel ein brandneues iPad. Diese Möglichkeit allein begeisterte mich so sehr, dass ich $250 in Bitcoin an einen völlig Fremden im Internet überwies. Ich erinnere mich vage daran, wie ich dem Verkäufer in meinem betrunkenen Zustand eine Nachricht schickte, besessen von der Idee, dieses iPad zu bekommen. In einem dummen Zug schickte ich sogar noch $50 extra, um sicherzugehen, dass ich es bekam. Am nächsten Tag schmerzte mein Kopf furchtbar. Erst nach dem Frühstück und einer Dusche, als ich mich mit meinem Laptop hinsetzte, traf mich die Erinnerung wie ein Schlag. Mir sank das Herz in die Hose. Ich hatte Geld ausgegeben, das ich mir nicht leisten konnte, für so einen Unsinn. Als ich versuchte, die Bestellung zu stornieren, reagierte die Website nicht. Die Seite zu aktualisieren half nichts. Die Anzeige war verschwunden. Normalerweise war ich nicht jemand, der auf Betrüger hereinfiel, aber mein betrunkenes Ich war offenbar weniger vorsichtig. Als ich mein Bitcoin-Guthaben überprüfte, bestätigten sich meine Befürchtungen. Ich war fast pleite. Was ich für etwa 750 Dollar gehalten hatte, war geschrumpft, wahrscheinlich wegen meiner jüngsten unbedachten Ausgaben. Niedergeschlagen schwor ich mir, diesen Fehler nie wieder zu machen. Die Wochen vergingen und ich schaffte es, den Vorfall aus meinem Kopf zu verbannen. Doch heute kehrte die Erinnerung mit voller Wucht zurück. Da lag es auf dem Küchentisch. Ein großes braunes Paket mit meinem Namen. Mein Vater muss es vom Lieferanten angenommen haben. Die Box war unerwartet schwer, was vielversprechend schien, also öffnete ich sie voller Vorfreude, nur um festzustellen, dass sie mit Verpackungschips gefüllt war. Als ich darin herumwühlte, zog ich als erstes einen gebrauchten roten Pullover heraus, der leicht nach Parfüm roch. Mit einer Mischung aus Enttäuschung und Ekel erinnerte ich mich an den dubiosen Ursprung meines Kaufs. Dann fand ich einen Schlüsselanhänger, der völlig sinnlos erschien. Es war, als hätte der Absender einfach das Erstbeste hineingeworfen, was er fand. Ich fühlte mich betrogen, griff aber erneut hinein und stieß auf eine kleine Tüte mit einem Zettel. Noch bevor ich ihn las, durchfuhr mich ein Adrenalinstoß. Es war Marihuana, begleitet von einer Nachricht, die vorschlug, es zur Entspannung zu nutzen. Obwohl ich noch nie online Drogen gekauft hatte, erkannte ich den starken, unverwechselbaren Geruch. Ich schätzte, dass es etwa 70 Dollar wert war und versteckte es schnell, aus Angst, meine Mutter könnte es entdecken. Die Neugier packte mich und ich fragte mich, was noch in der Box sein könnte, in der Hoffnung, wenigstens einen Teil des Geldes zurückzubekommen. Als nächstes fand ich eine kleine Holzkiste. Darin lagen glänzende silberne Teile, zwei Halsketten und zwei Ringe. Ich wusste nicht, ob sie wertvoll waren. Vielleicht waren sie gestohlen oder billig in einem Secondhand-Laden gekauft. Ich legte sie neben den roten Pullover auf den Tisch. Dann war da noch eine weitere Plastiktüte, diesmal mit einem Zettel, der mich nervös machte. Du wirst das brauchen, vertrau mir. Darin befand sich eine kleine Schachtel mit Xanax-Tabletten. Wozu sollte ich die brauchen? Ich hatte noch nie mit so starken Medikamenten herumgespielt. Aber ich kannte Leute, die gut dafür zahlen würden, auch wenn ich mir beim Preis nicht sicher war. Ich schätzte, dass sie etwa 50 Dollar wert sein könnten, was insgesamt 130 Dollar an Wert ausmachte. Angesichts der Tatsache, dass alles aus dem Dark Web stammte, schien es fast eine Erleichterung, nur die Hälfte meines Geldes verloren zu haben. Als ich weiter in der Kiste wühlte, schien nichts mehr übrig zu sein. Doch als ich sie anhob, fühlte sie sich immer noch schwer an. Am Boden berührten meine Finger etwas Langes, Flaches. Als ich es herauszog, traute ich meinen Augen nicht. Ein iPad. Es war ein paar Kratzer hatte, aber es war eindeutig kein altes Modell. Wahrscheinlich ein iPad Air. Das war ein echter Fund. Genau in diesem Moment kam meine Mutter herein und fragte nach dem Paket. Panik überkam mich, als ich mich an das Marihuana in meiner Hosentasche erinnerte. Ihre Augen fielen auf den roten Pullover und mit Freude beanspruchte sie ihn als ihren eigenen. Auch die Schlüssel nahm sie ohne Zögern an sich. Mein Herz raste, aus Angst, sie könnte das Marihuana riechen. »Was ist das?«, fragte sie, als sie die Schmuckkiste bemerkte. Ich versuchte, das Thema abzuwimmeln, aber sie hörte nicht zu. Als sie wissen wollte, warum ihr Schmuckkästchen unten lag, war ich sprachlos. Sie öffnete es, überprüfte, ob etwas fehlte und beschuldigte mich dann, versucht zu haben, ihre Sachen zu verkaufen. Ich versuchte, ihr von der Mystery Box aus dem Internet zu erzählen, aber sie wollte nicht hören. Sie sagte, ich solle warten, bis mein Vater nach Hause käme. Niedergeschlagen nahm ich das iPad mit in mein Zimmer. Es hatte noch Akku, was eine Überraschung war. Einige seltsame Apps waren installiert, aber keine davon interessierte mich. Die Mail-App war leer, was mich vermuten ließ, dass es gestohlen sein könnte. Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter, als mir klar wurde, dass ich alle persönlichen Daten vom iPad löschen musste. Trotzdem war die Neugier stärker und ich beschloss, zuerst die Fotogalerie zu durchsuchen. Es gab etwa ein Dutzend Bilder. Die ersten zeigten dunkle Aufnahmen einer Straße und eine Hausfassade mit eingeschaltetem Licht, schwer zu erkennen wegen der Spiegelungen. Doch als ich weiterblätterte, wurden die Bilder immer vertrauter. Eines zeigte die Seite eines Hauses mit weißer Holzverkleidung, die unheimlich unserer ähnelte. Dann kam ein Foto einer Hintertür, gefolgt von einer Küche. Mein Herz setzte aus. Es war identisch mit unserer. Das nächste Bild zeigte das Wohnzimmer, zu hell, um die Gesichter der dort sitzenden Personen zu erkennen, aber irgendetwas kam mir erschreckend bekannt vor. Die nächsten Fotos bestätigten meine schlimmsten Befürchtungen. Es waren Bilder von unserem Haus. Sogar unser Familienporträt an der Wand war zu sehen. Mir wurde übel und ich wollte nicht weitersehen, aber ich konnte nicht aufhören. Die folgenden Bilder waren noch verstörender. Meine Mutter, schlafend in ihrem Bett, die Decke wurde weggezogen, eine schwarz behandschuhte Hand, die einen Schrank durchwühlte, dann den roten Pullover herausholte. Die nächsten Fotos zeigten meinen Vater, wie er ins Zimmer kam. Beide Eltern schlafend im Bett und dann, das schrecklichste Bild von allen, ein Foto von mir, schlafend in meinem Bett. Entsetzt ließ ich das iPad fallen. Es schlug gegen die Schreibtischkante, der Bildschirm zersprang in ein Regenbogenmuster aus zerbrochenem Glas. Wie sollte ich das meinen Eltern erklären? Würden sie mir überhaupt glauben? Ich erinnerte mich an die Tabletten und die dazugehörige Notiz. Du wirst das brauchen, vertrau mir. Das Datum auf der Rückseite war für morgen. Was sollte das bedeuten? Ich wusste, ich musste etwas tun, um meine Familie zu schützen. Die Angst war überwältigend. Ich musste sie warnen, aber würden sie mir zuhören? Falls mir etwas zustoßen sollte, hoffte ich, dass jemand diese Nachricht finden und um Hilfe bitten würde. Der Gedanke daran, was morgen passieren könnte, war zu schrecklich, um ihn zu begreifen. Bevor ich beginne, möchte ich ein wenig über mich erzählen. Ich bin jetzt 20 Jahre alt, aber all das geschah, als ich zwischen 15 und 17 war. Ich wusste nicht viel über Informatik und hatte Tor oder Ähnliches noch nie ausprobiert. Ich glaubte nicht wirklich an die ganze Angst um die Deep Web. Ich bin nie auf etwas so Extremes wie einen Mord oder die sogenannten Red Rooms gestoßen. Aber ich fand einige ziemlich dunkle Dinge. Eine Sache, die sich wirklich in mein Gedächtnis eingebrannt hat, handelte von Flugzeugunglücken. Es gab eine Website mit vielen Aufnahmen von Flugschreibern. Sie enthielt alles, von Abstürzen über Entführungen, ohne Zensur. Ich habe eine makabere Neugier, also hörte ich mir einige an. Wenn du empfindlich bist, würde ich dir raten, dich von solchen Seiten fernzuhalten. Die Aufnahmen waren gruselig. Weinen, Gebete, Schreie, das Geräusch von Aufprallen und Schüssen. Am meisten hat mich die Aufnahme eines Piloten mitgetroffen, der einem totalen Triebwerksausfall gegenüberstand. Er flog ein Flugzeug mit 4 Familien aus China. Jede Aufnahme hatte eine kurze Beschreibung des Flugzeugs und des Piloten. Aber man konnte den Piloten im Chaos der versagenden Steuerung beten hören. Seine panische Stimme wurde schließlich zu einer resignierten Ruhe. Das ist etwas, das ich nicht vergessen kann. Filme können den echten Terror, in einem abstürzenden Flugzeug gefangen zu sein, nicht einfangen. Diese Aufnahme zu hören, ließ mich fühlen, als wäre ich dort bei ihm und würde seine letzten Momente miterleben. Die Notiz besagte, dass der Absturz keine Überlebenden hinterließ, darunter über 40 Kinder. Die kurzen Beschreibungen und Aufnahmen erzählten nicht alles, aber diese Stimmen waren echt und das hat mich lange verfolgt. Doch das war nur der Anfang. Dann stieß ich auf etwas über Menschenhandel namens The Cattle Ranch, die Viehfarm. Klingt typisch, oder? Es gibt tausende Geschichten über Menschenhandel in der Deep Web. Nein, es stand nie jemand vor meiner Tür. Aber diese Seite, ob echt oder nicht, war zutiefst verstörend. Es könnte ein kranker Scherz in den dunkelsten Ecken des Internets gewesen sein. Ich bin nicht hier, um die Echtheit dessen zu diskutieren, was ich sah. Doch das Maß an Unbehagen war enorm. Der Gedanke, dass jemand so eine Seite erstellt und betreibt, war beunruhigend. Beim Klicken auf den Link wurde ich von einem großen, blinkenden roten Text begrüßt. Altmodisch gestaltet, der Willkommen auf der Farm, sagte. Darunter gab es einen Bereich, um das Vieh zu sehen. Es gab Fotos von Frauen zwischen 16 und 45 Jahren, jede mit einer kurzen Beschreibung ihres Verwendungszwecks. Sie zeigten ihre Vornamen mit einem Label daneben. Freiwillig oder unfreiwillig. Die Beschreibungen waren grauenhaft. Einige waren für Zucht und Fleisch oder Spiel. Für die als Fleisch markierten stand, sie würden nach Bestellung zerteilt, heimlich verpackt und in 2 Tagen verschickt. Der Zuchtbereich enthielt ihr Alter, wie viele Kinder sie hatten und etwas über ihr Leben vor der Farm. Es stand sogar dort, wer sie geschickt hatte, wenn sie unfreiwillig waren. Viele wurden von Ehemännern, Freunden oder Familien im Austausch für Geld, Rache oder unbekannte Gründe übergeben. Für die als Spiel bestimmten gab es keine Namen, nur unfreiwillig mit detaillierten Beschreibungen dessen, was mit ihnen geschehen würde, einschließlich sexuellem und körperlichem Missbrauch und sogar Amputationen. Es beschrieb, was mit ihren Körpern nach dem Tod passieren würde. Das Schlimmste war ein Link am Ende der Seite, der zu einem PDF-Formular führte, um jemanden an die Farm zu spenden. Es fragte nach den Gründen der Spende, Gesundheitszustand, ob freiwillig oder unfreiwillig, die Beziehung zur Person und zusätzlichen Anmerkungen. Die Seite behauptete, alle Transaktionen seien diskret, akzeptierte Bitcoin und PayPal und endete mit einem verstörenden »Genießen Sie Ihre Mahlzeit«. Die Realität der Seite war fragwürdig, aber zutiefst beunruhigend. Das führte mich zu einer weiteren dunklen Entdeckung über einen kannibalischen Kult, die meine letzten Streifzüge in diese Schrecken markierte. Ich stolperte über eine Geschichte namens useless.avi, beliebt in Online-Horrorkreisen. Es hieß, sie zeige eine nackte, gefesselte Frau, die mit einem ausgehungerten und misshandelten Schimpansen zurückgelassen wurde. Das Ergebnis war so brutal, wie man es sich vorstellen kann, gefolgt von einem maskierten Mann, der verstörende Handlungen vornahm. Das Video endete abrupt. Diese Geschichte markierte das Ende meiner Neugier, besonders nachdem ich sah, wie tief und dunkel das Netz sein konnte. Ich hatte immer Gerüchte über dieses Video gehört und beschloss, mehr zu recherchieren. Mit viel Freizeit nach der Schule und meinem Teilzeitjob verbrachte ich Nächte damit, Foren und Chats zu durchstöbern, die Online-Horrorgeschichten entlarven wollten. Alles deutete darauf hin, dass das Video gefälscht war, bis ich eine Diskussion mit dem Titel »Wie nutzlos kannst du sein?« fand. Ich erinnere mich nicht, auf welcher Seite sie war. Meine Methode war im Grunde zufälliges Klicken und Hoffen auf das Beste. In der Diskussion behauptete ein Nutzer, das Video gesehen und gespeichert zu haben, bevor es gelöscht wurde, doch das führte in eine Sackgasse. Allerdings zog es die Aufmerksamkeit von jemandem auf sich, der tatsächlich mit dem Kult verbunden war und beschloss, Informationen zu teilen. Diese Person hatte eine Website für das erstellt, was sie »Überprüfung der Menschheit« oder ähnlich nannten. Die Seite enthielt viele Videos, die die Gruppe als künstlerische Projekte beschrieb, um Perspektiven auf menschliches Verhalten herauszufordern. Ursprünglich bezeichneten sie sich als Freidenker, die den Status quo brechen wollten, doch alles nahm eine dunkle Wendung, als ein Mitglied versuchte zu gehen. Das führte zur Entstehung des berüchtigten Videos unter anderem. Laut dem Beitrag waren alle Videos inszeniert, bis auf dieses. Die Frau im Video versuchte tatsächlich, dem Kult zu entkommen, und der Schimpanse, vom Gruppenführer vernachlässigt, war mehr als nur ein Requisit. Die Videoqualität war schlecht, aber der Inhalt unbestreitbar real und grauenhaft. Der Poster behauptete, nach der Entdeckung der Leiche der Frau habe sich der Kult aufgelöst, mit dem Anführer und mehreren Mitgliedern, die für verschiedene Verbrechen, einschließlich Mord, verhaftet wurden. Sie äußerten den Wunsch, den Kult wiederzubeleben und endeten mit einem erschreckenden Aufruf zum Handeln, verachteten diejenigen, die ihre Ideen nicht verstanden und schlugen vor, sie für das größere Wohl zu beseitigen. Ich dachte, alles sei ein ausgeklügelter Scherz, eine Geschichte von jemandem mit zu viel Zeit, bis mein Computer einfror, als ich die Seite verlassen wollte. Normal herunterzufahren war unmöglich. Selbst das Ziehen des Stromkabels half nicht. Die Maschine ging einfach nicht aus. Als sie schließlich neu startete, zeigte der Bildschirm Fehlermeldungen, bevor Teil des Problems in einem chaotischen, blinkenden Muster erschien, begleitet von einer unheimlichen Mischung aus Rauschen und undeutlichen Gesängen aus den Lautsprechern. Schließlich wurde der Bildschirm blau mit zufälligen Codes und schaltete sich ab. Er war fast 2 Wochen lang tot. Als er wieder funktionierte, führte jeder Versuch, im Internet zu surfen, zurück zur Seite des Kultes. Das dauerte 1 Monat, bevor es so abrupt endete, wie es begonnen hatte. War es ein ausgeklügelter Scherz, eine echte Warnung des Kultes oder etwas anderes? Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es ergibt eine überzeugende Geschichte, selbst wenn sie nach den üblichen Standards der Dark Web mild erscheint. Meine Erfahrung mit der Deep Web ist, gelinde gesagt, seltsam und erschreckend. Ich war eine Zeit lang in der Deep Web unterwegs und habe viele Dinge gesehen. Ich bin sicher, ihr wisst alle, was die Deep Web ist und habt Geschichten darüber gehört, was man dort sehen und bekommen kann. Das meiste davon ist wahrscheinlich wahr, auch wenn manches etwas übertrieben ist. Aber die Neugier darauf, was man in den Tiefen des Webs entdecken kann, ist wahrscheinlich das, was euch, wie mich, antreibt, sie erkunden oder erforschen zu wollen. Da ich aufgrund meiner eigenen Neugier häufig in der Deep Web unterwegs war, kann ich sagen, dass es ein verrückter Ort ist und man lernt, in welchen Bereichen man suchen sollte. Persönlich begann ich aus Interesse und zu Forschungszwecken, den dunklen Teil des Webs zu erkunden. Die Erfahrung, die ich gleich mit euch teilen werde, beinhaltet meinen ersten Kauf in der Deep Web. Ja, man kann dort so ziemlich alles bekommen, aber meine Bestellung war nichts Typisches vom Schwarzmarkt wie Drogen oder Waffen. Was ich bestellte, wünschte ich, hätte ich es nicht getan. Es war ein Fehler, den ich nie wieder machen werde. Mit diesem Kauf bekam ich viel mehr, als ich mir vorgestellt hatte, und seitdem lebe ich in Angst und schaue ständig über meine Schulter. Wenn es darum geht, Dinge in der Deep Web zu kaufen, kann man, wie bereits erwähnt, Artikel wie Drogen, gestohlene Identitäten, Tiere, illegale Waffen und vieles mehr erhalten. Aber wovon ihr vielleicht nichts wisst oder noch nie gehört habt, sind die sogenannten Mystery Boxes. Ich hatte davon gehört und wusste, was sie waren. Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen: Mystery Boxes sind genau das, was der Name sagt. Anonyme, nicht zurückverfolgbare Pakete, die man online bestellen kann, mit Preisen von einigen hundert bis zu tausenden Dollar. Diese Boxen können so ziemlich alles enthalten. Das ist der Reiz daran. Man weiß nicht, was man bekommt. Ich hatte Geschichten von Leuten gelesen, die diese Boxen bestellt hatten und entsetzt waren, als sie Dinge erhielten, die wie Knochenreste, blutverschmierte Waffen oder Kleidung von vermissten Personen aussahen. Dann gab es diejenigen, die enttäuscht waren, als sie zufällige Gegenstände wie ein Feuerzeug, alte Fotos oder sogar benutzte Sextoys bekamen. Man weiß also wirklich nicht, was einen erwartet. Ich wollte es selbst erleben. Ich wollte eine Mystery Box für mich bestellen und mit eigenen Augen sehen, was ich bekommen würde. Nachdem ich eine Weile darüber nachgedacht hatte, traf ich eines Nachts die endgültige Entscheidung und machte meine erste Bestellung. Zuerst war ich ein wenig nervös, aber auch aufgeregt. Doch nachdem ich den Kauf abgeschlossen hatte, überkam mich sofort ein Gefühl der Dummheit. Anstatt die Lieferung an eine sichere Adresse oder ein Postfach zu senden, hatte ich den Fehler gemacht, meine eigene Adresse anzugeben. Ein dummes Anfängermistake. Ich weiß. Aber es gab keine Möglichkeit mehr, das zu ändern. Die Bestellung war bereits aufgegeben und alles, was ich tun konnte, war, nicht zu viel darüber nachzudenken und darauf zu warten, dass sie irgendwann ankam. Nach der Bestellung begann ich zu denken, dass alles ein Scam war und das Geld, das ich bezahlt hatte, für immer weg war. Wochen vergingen und ich erhielt oder sah nichts, außer der Bestellbestätigung. Ohne Lust, eine weitere Bestellung aufzugeben und mehr Geld zu verlieren, ließ ich es auf sich beruhen und vergaß es bald. Erst 1 Monat nach der Bestellung, als ich eines Nachts zu Hause vor meinem Computer saß und die Maus in der Hand hielt, hörte ich lautes Klopfen an meiner Haustür. Es war kein einfaches Klopfen, sondern regelrechte Schläge, was mich natürlich erschreckte. Ich ging zur Tür, schaute durch das Fenster und konnte niemanden sehen. Die Veranda war leer und die Nacht war still. Als ich die Tür öffnete, umfing mich die Kälte der dunklen Nacht. Es war niemand zu sehen. Ich schaute mich um und dann durchlief mich ein Schauer und meine Haut begann sich zu sträuben. Vor mir, am Fuß der Treppe, lag ein unmarkiertes Paket. Überrascht und unerwartet hob ich das Paket auf, schaute mich noch einmal um und dachte, ist das wirklich das, was ich denke? Wer hat das hier abgelegt und wohin ist er so schnell verschwunden? Ich ging zurück ins Haus, schloss die Tür hinter mir und legte das Paket auf den Küchentisch. Ich untersuchte die braune, etwas abgenutzte Verpackung, die verbarg, was sich darin befand. Es war so lange her, seit ich die Bestellung aufgegeben hatte, dass ich bereits akzeptiert hatte, dass sie nie ankommen würde. Aber hier war sie. Ich konnte es nicht glauben. Endlich war die Bestellung, die ich aufgegeben hatte, direkt vor mir. Es gab kein Zurück mehr. Ich musste sehen, was drin war. Während ich die Box öffnete, spürte ich, wie mein Atem flacher wurde. Eine Mischung aus Nervosität und Aufregung überkam mich. Ich hatte so lange gewartet und jetzt war es hier. Meine eigene Mystery Box aus der Deep Web. Mit rasenden Gedanken darüber, was ich finden könnte, begann ich langsam, das schwarze Klebeband aufzuschneiden. Nachdem ich über die Erfahrungen anderer Leute und die seltsamen Gegenstände, die sie erhalten hatten, gelesen hatte, war ich gespannt, was in meiner sein würde. Als ich die Box öffnete, fand ich darin eine weitere Box, eine kleinere, die mit einem abgenutzten Seil verschnürt war. Es fühlte sich an wie ein Spiel, eine Box in einer Box. Ich grinste in mich hinein, nahm die zweite Box heraus und stellte sie zur Seite. Sie war fast gewichtslos und ich konnte mir nicht vorstellen, was darin sein könnte. Langsam löste ich das Seil und befreite die Box von ihren Fesseln. Vorsichtig öffnete ich den Deckel und als ich endlich sah, was darin versteckt war, war es nicht das, was ich erwartet hatte. Es war ein Fotoalbum, ein Album voller Polaroid-Fotos. Als ich die Bilder untersuchte, ergab nichts davon Sinn. Es waren einfach Nahaufnahmen von Dingen, die wie zufällige Objekte aussahen. Das erste Foto schien die Rinde eines Baumes zu zeigen, dann ein Bild eines Steins. Was zur Hölle ist das? Während ich weiterblätterte und frustriert vom Inhalt war, begann ich etwas Seltsames zu bemerken. Als die Bilder aufhörten, Nahaufnahmen zu sein, tauchten erkennbarere Objekte auf. Ich sah ein Foto einer Straßenlaterne, dann ein Bild einer Tür. Je weiter ich im Album blätterte, desto mehr zeigten die Fotos eine Tür aus größerer Entfernung, bis ich schließlich ein Bild einer Haustür vor mir hatte. Mir wurde übel. Diese Haustür sah verdammt ähnlich aus wie meine. Nervös blätterte ich zum nächsten Foto und stellte zu meinem Entsetzen fest, dass es ein Bild meines Hauses war. Mein Herz begann zu rasen, als ich die Fotos schnell durchblätterte, und sie wurden immer beängstigender. Fotos von meinem Auto, dem Nummernschild, ein Bild von mir durch das Fenster meines eigenen Hauses und schließlich ein Foto aus meinem Hausinneren, das erst vor wenigen Tagen aufgenommen worden sein musste. Jemand hatte mich beobachtet. Ich stand da mit einem Herzschlag, der mir bis zum Hals schlug, und konnte nicht glauben, was in dieser Box war. Doch das Schlimmste stand noch bevor. Etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. In diesem Moment hörte ich das Geräusch einer Polaroid-Kamera von der oberen Etage meiner Treppe. Langsam drehte ich meinen Kopf und blickte in die Dunkelheit, die sich oben auf der Treppe ausbreitete. Alles, was ich sehen konnte, war Leere. Ich ging zum Lichtschalter und als ich das Licht anschaltete, verdoppelte sich meine Angst. Es war niemand da. Doch ich wusste, dass ich ein Klicken gehört und einen Blitz aus dem Augenwinkel gesehen hatte. Jemand war in meinem Haus. Ohne andere Wahl, als nachzusehen, stieg ich langsam die Treppe hinauf, nicht ohne vorher ein Messer aus der Küche mitzunehmen. Mit zitternder Stimme rief ich, aber es kam keine Antwort. Als ich oben ankam, lag etwas auf dem Boden. Ein Polaroid-Foto. Ich hielt das Messer fest, schaute mich um und bückte mich langsam, um es aufzuheben. Als ich es umdrehte, durchfuhr mich der blanke Terror. Es war ein Foto von mir, wie ich am Tisch stand und die Mystery Box durchsuchte. Unten stand eine gekritzelte Nachricht. Das Mysterium bleibt. Mir wurde übel. Jemand beobachtete mich. Jemand war in diesem Moment in meinem Haus. Ich durchsuchte Raum für Raum nach einem Eindringling, fand aber niemanden. Schließlich, als ich das letzte Zimmer überprüfte, sah ich das Fenster in meinem Schlafzimmer weit offen stehen. Aber als ich hinausschaute, war niemand zu sehen. Ich war verängstigt. Was, wenn sie immer noch drinnen waren? Ich fühlte mich nicht sicher, aber ich konnte auch nicht die Polizei rufen und ihnen erklären, dass ich etwas in der Deep Web bestellt hatte. Also rief ich einen Freund an. Nachdem ich ihm erzählt hatte, was passiert war, kam er sofort und half mir, das ganze Haus zu durchsuchen. Wir fanden niemanden. Zu verängstigt, um allein zu bleiben, ging ich mit zu ihm und verbrachte die Nacht dort. Seit dieser Nacht ist nichts mehr passiert, aber bis heute habe ich keine Ahnung, wer mich beobachtet hat. Diese Mystery Box erwies sich als weitaus verstörender, als ich es mir je hätte vorstellen können. Jetzt habe ich ständig das Gefühl, dass mich jemand beobachtet, dass mir jemand folgt, egal wohin ich gehe. Ich hätte nie gedacht, dass die Bestellung einer Mystery Box so enden würde. Bis heute schaue ich über meine Schulter und frage mich, wer mich beobachtet hat und warum. Wie auf dem Polaroid stand, das Mysterium bleibt. Und ihr könnt sicher sein, dass ich nie wieder etwas in der Deep Web bestellen werde. Wenn ich euch einen Rat geben kann, tut es nicht. Die Deep Web war ein Thema, das mich schon immer zutiefst fasziniert hat. Schon seit langer Zeit habe ich verschiedene Geschichten und Gerüchte über die unermessliche Menge an Inhalten gehört, die man dort finden kann. Dinge, die man einfach nicht im konventionellen Internet sieht. Wie viele von euch wissen, hat das Internet verschiedene Ebenen und je tiefer man vordringt, desto verstörender sollen die Inhalte sein. Das war es, was meine Neugier weckte, basierend auf dem, was ich gehört und gelesen hatte. In meinen Recherchen gab es Bereiche der Deep Web, in denen man auf seltsame Sekten, Auftragsmörder, geleakte persönliche Informationen, Staatsgeheimnisse, Entführungen, Folter und sogar die Möglichkeit stoßen konnte, mysteriöse Kisten mit unbekanntem Inhalt zu kaufen. Die Möglichkeiten waren buchstäblich unendlich. Heute bin ich ein 28-jähriger Mann und hatte zuvor schon seltsame und beunruhigende Dinge online gesehen. Aber um ehrlich zu sein, war ich nicht auf das vorbereitet, was ich in der Deep Web fand. Bis heute verfolgen mich diese Bilder wie ein ständiger Albtraum. Ich betrachte mich selbst als etwas von einem Technikfreak. Ich genieße es, das Internet für meine Unterhaltung und meinen Nutzen zu verwenden. Bevor ich auf die Deep Web zugriff, lud ich das verschlüsselte Tor-Programm und den Tor-Browser herunter, da die Deep Web nicht über gewöhnliche Browser wie Chrome oder Explorer erreichbar ist. Außerdem stellte ich sicher, dass alles bereit war. Es schien der perfekte Zeitpunkt für eine lange Nacht der Erkundung zu sein, um zu sehen, was ich finden konnte. Zu Beginn betrat ich die Seiten der Hidden Wiki und las die Warnungen, bevor ich weitermachte. Die Seite bot eine Fülle nützlicher Links, obwohl viele davon sehr vage waren, sodass ich nicht wirklich wusste, welche Art von Inhalt sie verbargen. Ich begann, auf einige Links zu klicken, nur um zu sehen, wohin sie führten, da es mein erstes Mal in dieser Welt war. Nachdem ich auf den ersten Link geklickt hatte, schien es eine Ewigkeit zu dauern, bis die Seite lud. Aber als es soweit war, fand ich mich auf einer weiteren Seite mit noch mehr Links wieder. Diesmal führten die Links jedoch zu direkteren Seiten. Ich kopierte einige davon in den Browser und viele leiteten mich zu Seiten weiter, die dem Drogenhandel gewidmet waren. Das war nichts, was mich besonders interessierte, aber es war überraschend zu sehen, welche Vielfalt an illegalen Drogen man mit nur wenigen Klicks erwerben konnte. Ich war nicht auf der Suche nach einem Kauf. Mein Interesse an der Deep Web ging über einfache Drogenseiten hinaus, Nach etwa einer Stunde des Herumstöberns beschloss ich, eine Pause einzulegen. Bis dahin hatte ich nichts Bemerkenswertes gefunden oder etwas, das meine volle Aufmerksamkeit erregte. Ich schloss die Seite, auf der ich war, und lud einen anderen Link. Dies führte mich zu einer komplett schwarzen Seite. Zuerst dachte ich, es handele sich um einen toten Link und war kurz davor, die Seite zu verlassen, als ich etwas in der unteren rechten Ecke des Bildschirms bemerkte. Einen kleinen Text in dunkelgrauer Schrift, der fast im Hintergrund verschwand. Ich markierte ihn und wurde sofort auf eine weitere schwarze Seite weitergeleitet. Dieses Mal gab es eine Liste von Links, die in pinker Schrift beschrieben waren. Ich hatte das Gefühl, endlich etwas Interessantes gefunden zu haben und begann, diese Links zu erkunden. Der erste Link, auf den ich klickte, war zweifellos der einzige, den ich in dieser Nacht anklickte. Und du wirst bald verstehen, warum. Die Seite war wieder schwarz, aber nicht für lange. Eine Textzeile erschien am oberen Bildschirmrand: Markt für erstklassiges Fleisch und Barbecue. Das war die Seite. In der Mitte der Seite befand sich ein Warnhinweis, gefolgt von einem Text mit allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich las beide Abschnitte. Die Warnung besagte, dass die Seite nur für freiwillige Teilnehmer und interessierte Käufer bestimmt war. Wie bereits erwähnt, suchte ich nicht nach einem Kauf, aber das hielt mich nicht davon ab, weiterzumachen. Ich wünschte, ich hätte die Seite in diesem Moment geschlossen, aber das tat ich nicht. Ich klickte auf den Button, um einzutreten, und war nicht auf das vorbereitet, was ich finden würde. Als die Seite lud, war das Erste, was ich sah, so schockierend, dass es mich erstarren ließ. Ein eisiger Schauer lief mir über den Rücken. Was mich empfing, war ein Werbevideo für das, was die Seite anbot. Das Video zeigte ein großes Stück Fleisch, das über einem Feuer brutzelte. Dann wechselte die Szene und zeigte, woher dieses Fleisch stammte. Eine gefesselte Person, die vor Schmerzen schrie, während ein Metzger mit einem riesigen Messer ein Bein abschnitt. Anschließend schnitt das Video zu dem bereits gegarten Fleisch, das auf einem Teller serviert und von einem Mann am Tisch gegessen wurde. Das Video endete mit einer Ankündigung: Bestelle und kaufe jetzt das frischeste und qualitativ hochwertigste Fleisch, das du dir vorstellen kannst. Mir wurde körperlich übel, aber ich konnte nicht wegsehen. Was ich gefunden hatte, war Kannibalismus. Ich hätte die Seite sofort schließen sollen, aber ich tat es nicht. Vielleicht fragst du dich warum, aber so realistisch alles auch aussah, ich konnte es einfach nicht glauben. Ich war unter Schock. Was ich zuerst sah, war nur der Anfang. Die Seite enthielt zahlreiche verstörende Bilder, aber was mich am meisten erschreckte, waren die Foren. Die Leute diskutierten offen darüber, wie sie verschiedene Teile eines menschlichen Körpers probieren wollten und was die beste Art sei, menschliches Fleisch zuzubereiten. Es verstörte mich zutiefst zu sehen, wie viele Menschen sich ganz selbstverständlich auf dieser Seite bewegten und sich darüber unterhielten, wie man Menschen verzehrt. Dann fand ich auf einer anderen Seite etwas noch Schockierendes: ein Bestellformular, in dem man bezahlen und Körperteile anfordern konnte. Nicht nur das, man konnte sogar spezifische Merkmale auswählen: Geschlecht, Ethnie, Alter, Nationalität. Es war absolut verrückt. Die Leute waren bereit, Tausende von Dollar zu zahlen, da die Preise in dieser Höhe begannen. Es war buchstäblich ein Markt für menschliches Fleisch. Lass mich eines klarstellen: Ich kann nicht verstehen, wie jemand so etwas Abartiges genießen kann. Was bringt eine Person dazu, Vergnügen an so etwas zu finden? Doch das nächste, was ich sah, war noch unbegreiflicher. Es gab ein Formular, in dem sich Menschen freiwillig zum Verzehr anbieten konnten. Man konnte sich buchstäblich selbst zum Kochen und Verzehren anbieten, Menschen mit perversen Fantasien, gegessen zu werden, oder solche, die ihr Leben auf diese Weise beenden wollten. Es war so abnormal, dass es mir wie purer Wahnsinn vorkam. Ich spürte, wie Schweiß über meine Stirn lief, aber ich konnte nicht wegsehen oder die Seite verlassen. Dann machte ich den schlimmsten Fehler meines Lebens, einen, den ich nie wieder aus meinem Gedächtnis löschen kann. Ich klickte auf einen Link mit der Aufschrift »Live-Übertragungen – Schlachtung von Vieh«. Ein Live-Video, begleitet von einem Chatfenster, in dem andere Nutzer schrieben. Die Übertragung zeigte ein großes Metallfass, das in der Luft hing und über einer Feuerstelle befestigt war. Die Kamera zoomte auf das Fass und fokussierte ein kleines, rundes Loch an der Oberseite. Zunächst war das Loch völlig dunkel und schien leer zu sein, doch plötzlich öffnete sich von innen ein weit aufgerissenes Auge. Ich konnte nichts weiter sehen als dieses Auge, und dann hörte ich ein leises Schluchzen. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Währenddessen häuften sich die Kommentare im Chat, in denen die Leute den Mann aufforderten, fortzufahren und die unglückliche Seele im Fass zu kochen. Ohne zu zögern, zündete der Mann das Feuer unter dem Fass an und die Flammen schlugen schnell hoch, umhüllten den Metallbehälter. Die Schreie der Person im Fass hallten in meinen Kopfhörern wider. Mein Herz begann wild zu schlagen und mein Atem wurde schneller. Ein Schauer lief mir über den Rücken, als ich diese entsetzlichen Schreie hörte. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich verließ den Link so schnell wie möglich und schaltete meinen Computer aus. Ich saß stundenlang in der Dunkelheit und versuchte zu verarbeiten, was ich gerade gesehen hatte. Ich hatte buchstäblich gesehen, wie jemand lebendig gekocht wurde. Diese Erfahrung verfolgt mich bis heute. Die schrecklichen Bilder, die Bestellung von menschlichem Fleisch, die Schreie. Danach fiel es mir schwer, schlafen zu können. Das war das letzte Mal, dass ich die Deep Web betrat. Ich werde nicht lügen. Ich habe danach gesucht. Ich wollte das Dunkelste der Deep Web sehen und entdecken. Ich dachte, ich könnte damit umgehen, dass ich bereit war, alles mit eigenen Augen zu sehen und zu überprüfen, ob es wirklich existiert. Doch die Wahrheit ist, ich war nicht bereit für das, was ich fand. All das zeigte mir, dass wir in einer zutiefst kranken Welt leben. Glaub mir, diese Dinge existieren in der Deep Web. Lass nicht zu, dass die Neugier dich verzehrt, wie es mir passiert ist. Bleib weg von der Deep Web. Ich will nicht übertreiben, aber es gibt Momente, in denen ich zutiefst bereue, diese allgegenwärtigen Warnungen nicht ernst genommen zu haben. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich hatte schon immer die Neigung, unüberlegt zu handeln, besonders wenn es um das Internet geht. Ich schätze, Neugier kann uns an sehr dunkle Orte führen. Vor einigen Jahren begann ich, die Deep Web nur aus Langeweile und Spaß zu erkunden. Ich hatte so viele Geschichten gehört und gelesen, was man dort finden könnte, dass ich dachte, nichts davon könnte mich wirklich betreffen. Für mich war es bloß Unterhaltung. Ich mochte es zu sehen, wie weit ich gehen und welche seltsamen Dinge ich finden konnte. Immer in dem Glauben, dass alles Fiktion oder Übertreibung war. Doch alles änderte sich, als ich auf die Möglichkeit stieß, eine Mystery Box zu kaufen. Ich wusste, worum es ging. Boxen voller zufälliger Gegenstände, verschickt ohne zu wissen, wer sie schickte oder was sie enthielten. Ich hatte Berichte von Leuten gelesen, die wirklich verstörende Dinge erhielten. Von alten Spielzeugen bis hin zu persönlichen Gegenständen, die aus verlassenen Häusern oder Tatorten zu stammen schienen. Für mich war es nur eine weitere Herausforderung, eine Erfahrung, die ich selbst machen wollte, etwas, das ich später als lustige Anekdote unter Freunden erzählen könnte. Ich hatte keine Ahnung, dass dies eine der schlimmsten Entscheidungen meines Lebens werden würde. Ich beschloss, es an einem Freitagabend zu tun. Ich will nicht lügen, ich war gelangweilt und fühlte mich nach ein paar Bieren übermütig. Ich fand ein Forum, in dem mehrere Verkäufer diese Boxen anboten, und ohne viel nachzudenken, wählte ich eine aus, die eine unvergessliche Erfahrung versprach. Der Preis war lächerlich niedrig, und anstatt etwas Sichereres zu wählen, ließ ich mich von Neugier und Sensationsgier leiten. Ich bezahlte in Bitcoin und gab meine Adresse an, ohne mir Sorgen zu machen, in dem Glauben, dass ich, falls etwas Seltsames käme, es einfach wegwerfen und die Sache vergessen könnte. Ein paar Wochen vergingen und ehrlich gesagt hatte ich den Kauf bereits vergessen. Ich erhielt keine Bestätigung oder Versandbenachrichtigung, also nahm ich an, es sei nur ein weiterer Online-Betrug gewesen. Bis ich eines Nachts einen lauten Schlag an meiner Tür hörte. Es war nicht der Klingelton, es war ein dumpfer Schlag, als ob etwas Schweres gegen das Holz geworfen worden wäre. Ich stand vom Sofa auf und ging zur Tür. Ich schaute aus dem Fenster, aber sah niemanden. Es war fast Mitternacht und alles war still. Als ich die Tür öffnete, lag ein Paket auf dem Boden, eingewickelt in schmutziges braunes Papier mit Flecken, die wie Spritzer von etwas Dunklem aussahen. Es gab keinen Absender oder irgendeinen Hinweis darauf, wer es dort abgelegt hatte. Tief im Inneren wusste ich sofort, was es war, und anstatt die Aufregung zu spüren, die ich erwartet hatte, war das Einzige, was ich fühlte, ein Knoten im Magen. Ich ging mit dem Paket hinein, legte es auf den Tisch und starrte es mehrere Minuten lang an, unschlüssig, ob ich es wirklich öffnen wollte. Schließlich nahm ich ein Küchenmesser und schnitt das Papier auf. Das Erste, was mich traf, war der Geruch. Eine Mischung aus Feuchtigkeit, Metall und etwas anderem, das ich nicht identifizieren konnte, aber das mir den Magen umdrehte. Was ich darin fand, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Eine Reihe rostiger Messer, offensichtlich benutzt, mit dunklen Flecken, die ich schnell als getrocknetes Blut erkannte. Ich untersuchte sie, ohne sie zu berühren, während eine wachsende Angst mich überkam. Sie sahen aus wie alte Küchenmesser, einige sogar aus gewöhnlichen Haushalten, aber alle waren in einem schrecklichen Zustand und beängstigend genug, um mich sofort für meine dumme Entscheidung bereuen zu lassen. Ich durchsuchte die Box weiter, und je mehr Gegenstände ich herausholte, desto makabrer wurde es. Da war ein kleiner Beutel voller menschlicher Zähne, verschiedener Größen und Farben, einige sogar mit Resten von Zahnfleisch. Dann fand ich einen weiteren Beutel mit Haarsträhnen, Nägeln und was wie Stücke getrockneter Haut aussah. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war entsetzt, aber von Neugier und Schrecken gelähmt. Ich konnte meinen Blick nicht von dem abwenden, was vor mir lag. Es gab auch kleine Beutel mit einer dunklen, dickflüssigen Flüssigkeit. Ich wollte sie nicht anfassen, aber die Textur und Farbe ließen vermuten, dass es Blut war, vielleicht geronnen. All das war schon verstörend genug, doch das Schlimmste kam, als ich auf dem Boden der Box einen Brief fand. Als ich ihn öffnete, bemerkte ich, dass er in einer kindischen, nachlässigen Handschrift verfasst war. Was darin stand, ließ mich erstarren. Mach dich bereit, denn in der nächsten Mystery Box kommt dein Chef. Am Ende des Briefes war ein lächelndes Gesicht gezeichnet, als würde es sich über meine Angst und Ungläubigkeit lustig machen. Doch das Beunruhigendste war nicht der Brief. Daneben lag ein Stapel Fotos. Es waren Bilder von mir, aufgenommen von außerhalb meines Hauses, durch die Fenster zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten. Einige waren so klar, dass sie erst vor kurzem gemacht worden sein mussten. Es gab Aufnahmen von mir im Schlaf, beim Fernsehen, Kochen, sogar eine, auf der ich vor dem Computer saß. Wahrscheinlich an dem Tag, an dem ich die Bestellung aufgegeben hatte. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Jemand hatte mich beobachtet, ohne dass ich es wusste. In diesem Moment wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich schlug die Box abrupt zu und steckte sie in einen Müllsack, während mich blanke Panik überkam bei dem Gedanken, dass jemand mich genau in diesem Augenblick beobachten könnte. Ich überprüfte jedes Fenster und jede Tür in meinem Haus, um sicherzugehen, dass alles verschlossen war. Aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass mich jemand beobachtete. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Jedes kleine Geräusch ließ mich zusammenzucken. Ich saß auf dem Sofa mit einem Messer in der Hand und starrte auf die Haustür. Die folgenden Tage waren die Hölle. Ich konnte nicht aufhören, mich umzudrehen, wenn ich ein Auto vorbeifahren hörte oder etwas Ungewöhnliches bemerkte. Mein Verstand kreiste unaufhörlich um den Brief. Ich versuchte, ruhig zu bleiben, erzählte niemandem davon, um nicht paranoid zu wirken, aber die Angst wuchs ständig. Der Gedanke, dass jemand in mein Haus eingedrungen war und Fotos von mir gemacht hatte, erschreckte mich mehr als alles andere. Ich dachte daran, die Polizei zu rufen, aber was sollte ich ihnen sagen? Es gab keine Beweise für ein Verbrechen und ich konnte nicht zugeben, dass alles wegen meiner eigenen Dummheit beim Kauf in der Deep Web begonnen hatte. Ich beschloss, umzuziehen. Ich verließ die Stadt, suchte mir ein Haus in einer ländlichen Gegend, so weit wie möglich von den Vororten entfernt, in denen ich zuvor gelebt hatte. Ich änderte meine Telefonnummer, warf meinen Computer weg und kaufte einen neuen, den ich nur für das Nötigste benutze. Ich will nicht verfolgt werden. Ich veränderte mein Leben komplett und lebe jetzt isoliert mit der ständigen Paranoia, dass dieser Albtraum jederzeit weitergehen könnte. Ich bin nie wieder in die Deep Web gegangen und habe auch nicht vor, es jemals zu tun. Ich habe auf die härteste Weise gelernt, dass Neugier einen manchmal in Situationen bringen kann, aus denen man nicht unversehrt herauskommt, mit der ständigen Angst, dass das, was passiert ist, vielleicht noch nicht vorbei ist, selbst wenn ich alles hinter mir gelassen habe. Ich hoffe nur, dass meine Geschichte anderen als Warnung dient, denselben Fehler nicht zu begehen. Ich kann nicht sagen, wo ich jetzt bin, und ich möchte, dass niemand es weiß. Ich fühle mich nirgendwo mehr sicher und habe ständig das Gefühl, beobachtet zu werden. Spielt nicht mit Dingen, die ihr nicht kennt. Was als Spiel begann, endete als Albtraum, aus dem ich immer noch nicht aufwachen kann. Wenn ihr jemals daran gedacht habt, etwas aus der Deep Web zu kaufen, besonders eine Mystery Box, denkt zweimal nach. Ihr könntet diejenigen sein, die in der nächsten Box landen. Als dies passierte, war ich ein dummer 20-jähriger Junge, der süchtig nach Online-Spielen war. Damals war mein Laptop kaputt, also nahm ich mir heimlich den meines älteren Bruders. Während ich nach meinen Lieblingsspieleseiten suchte, stieß ich auf eine Website mit Spielen, die ziemlich cool aussahen, und probierte einige aus. Das war noch bevor ich Facebook entdeckte. Allerdings waren einige dieser Seiten voller Bugs und hatten nicht immer zuverlässige Sicherheitsoptionen, also war es riskant, sich auf unbekannten Seiten herumzutreiben. Man konnte sich leicht Viren oder Malware einfangen. Aber wie gesagt, ich war ein dummer Junge. Eines Tages, als ich gelangweilt war, nahm ich wieder den Computer meines Bruders und suchte nach einer Spieleseite. In die Suchleiste tippte ich: coole Spiele, keine langweiligen oder Ballerspiele. Ich begann, die Optionen durchzugehen, aber fast alle waren Seiten, die ich schon kannte. Doch dann erschien plötzlich ein Pop-up in der oberen rechten Ecke des Bildschirms mit den Worten: Todesspiele. Dieses Pop-up war etwas seltsam und tauchte aus dem Nichts auf. Es war zwar nicht ungewöhnlich, dass einem plötzlich Werbung angezeigt wurde, wenn man online war, aber dieses hier kam mir aus irgendeinem Grund merkwürdig vor. Und da ich einen etwas makaberen Sinn für Humor habe, klickte ich darauf. Eine Minute lang blieb der Bildschirm schwarz. Ich konnte nichts sehen, doch plötzlich leuchtete der Bildschirm auf mit den Worten: Hallo, möchtest du jemanden sterben sehen? Klicke auf den Senden-Button, um fortzufahren. Die Worte waren in Rot geschrieben und tropften. Ich musste fast lachen, wie billig die Seite aussah. Aber ich war schon dort. Ich starrte den Bildschirm einen Moment an, als ich bemerkte, dass der Senden-Button zu blinken begann. Dann änderten sich die Worte. Oh, was ist los? Hast du Angst? Sei kein Feigling, es ist nur ein Spiel. Sei nicht schüchtern. Klicke jetzt auf den Button. Ich seufzte schwer und klickte auf den Button, in der Erwartung irgendeines dummen Spiels. Und nach dem, was ich zunächst sah, dachte ich, ich hätte mich nicht geirrt. Was ich sah, sah aus wie eine wirklich schlechte Zeichentrick-Animation. Es gab drei grob gezeichnete Charaktere. Sie erinnerten an die Figuren aus Peppa Pig, aber in menschlicher und leicht gruseliger Version. Zwei waren Männer, der andere eine Frau. Die Männer waren wie typische Cartoon-Bankräuber gezeichnet, mit Banditenmasken und schwarz-weiß gestreiften Hemden. Die Frau saß auf einem Stuhl und war animiert, um übertrieben ängstlich zu wirken. Sie zitterte, wimmerte und war völlig verängstigt. Der Mann zu ihrer Linken sah mich an. Ich schwöre, er starrte mich direkt an und grinste. Dann fragte er: Willst du sie sterben sehen? Seine Stimme klang verzerrt, als würde ein Stimmensimulator verwendet werden. Nach dieser Frage erschienen zwei Button-Optionen auf dem Bildschirm. Ja oder nein. Ich zögerte einen Moment und fragte mich, was zum Teufel hier los war. Doch der Mann sprach wieder, diesmal etwas genervt. Schau, du Du hast auf den Link geklickt. Ich weiß, du willst sehen, was passiert. Mach es einfach. Es ist nur ein Spiel. Also klick auf den Button. Ich überlegte kurz, aber dann sagte ich, ach, was soll's, und klickte ohne weiteres Nachdenken auf Ja. Danach ging der andere Typ nach hinten, zog eine Metzgerschürze an und kam wieder ins Bild. Alles war animiert. Es waren Cartoons, die das taten. Der Typ mit der Metzgerschürze stand nun neben einem Operationstisch mit allen Werkzeugen bereit. Die Animation, die folgte, lässt mich heute noch erschaudern. Der Mann begann, eine Metallsäge zu benutzen, die sich erstaunlich echt anhörte. Genauso wie die Schreie der Frau, die trotz der verzerrten Stimme des Sprechers wie echte Angstschreie klangen. Die Animation war, gelinde gesagt, widerlich. Der Typ begann, die Frau bei lebendigem Leib mit der Säge zu zerstückeln. Er warf die Gliedmaßen beiseite, eines nach dem anderen, und zum Schluss tat er dasselbe mit dem Kopf. Währenddessen waren die Geräusche erschreckend realistisch. Die schrecklichen Schreie der Frau, das Geräusch der Säge, die Knochen und Gewebe durchtrennte, glucksende Geräusche und ihr verzweifeltes Stöhnen, bis es schließlich verstummte. Ich hätte fast gelacht, weil die Soundeffekte so gut gemacht waren, im Gegensatz zur billigen Animation. Trotzdem fühlte ich mich etwas unwohl, denn die Angstschreie der Frau klangen so echt, dass sie mir eine Gänsehaut verpassten. Hat es dir gefallen? Ich wusste, du wärst neugierig. Willst du etwas noch Besseres sehen? Ich klickte wieder auf Ja, und eine weitere Animation begann. Diesmal waren es dieselben zwei Männer, aber jetzt mit Tauchausrüstung, und der dritte war keine Frau mehr, sondern ein Typ im Anzug, der am Rand eines riesigen Teichs stand. Der Mann im Anzug hatte die Hände auf dem Rücken gefesselt. Der links hob ein Schild mit der Aufschrift »Willst du ihn sterben sehen?« Ich zögerte erneut, klickte aber schließlich auf »Ja«. Daraufhin packte der andere Taucher den Mann an den Knöcheln und begann, ihn ins Wasser zu ziehen. Der Typ schrie wie verrückt, versuchte sich loszureißen und flehte um sein Leben. Wie bei der vorherigen Animation waren die Soundeffekte zu realistisch. Jedes Detail war hörbar, bis zum kleinsten Geräusch. Schließlich hob der Taucher den Mann mit aller Kraft hoch und warf ihn ins Wasser. Das Opfer landete mit einem Platscher im Wasser, der seine panischen Schreie übertönte. Ich konnte nicht glauben, dass sogar dieses Geräusch so echt klang. Etwa 30 Sekunden lang passierte nichts, doch dann tauchte der Mann im Anzug wieder auf, immer noch schreiend wie am Spieß. Ich konnte gerade noch etwas hinter ihm erkennen, das ihn zurück ins Wasser zog. Eine weitere Minute später tauchte er wieder auf, schrie aber nicht mehr. Seine Arme waren verschwunden und rote Linien ließen den Eindruck entstehen, sie seien nicht abgeschnitten, sondern aus den Schultern gerissen worden. Als hätte eine riesige Mixmaschine sie zerfetzt. Dann erschien plötzlich das, was ihn gepackt hatte. Ein riesiger Alligator schnappte sich seine Seite und zog ihn unter, ohne wieder aufzutauchen. Ich begann mich wirklich unwohl zu fühlen bei diesen höllischen Animationen. Es war nicht mehr lustig. Ich wollte nur noch von dieser Seite weg und nie wieder zurück. Doch dann wechselte der Bildschirm erneut. Diesmal waren die beiden Männer keine Zeichentrickfiguren mehr, sondern echte Menschen in einem grauen Raum, allerdings mit weißen Masken. Neben ihnen lag der völlig zerstückelte Körper einer Frau, und einer von ihnen hielt einen Kleiderbügel mit den Resten eines zerrissenen, blutgetränkten Anzugs. Die Stimme, immer noch verzerrt, sagte, »Es hat dir keinen Spaß gemacht, diese beiden zu sehen. Du wolltest mehr, also haben wir es für dich gemacht. Nur mussten sie es erleben. Aber du kannst es auch. Bitte verlass die Seite nicht, du würdest uns den Spaß verderben.« Jetzt hatte ich wirklich Angst. Ich saß wie versteinert auf dem Stuhl, schweißgebadet. Erst dann wurde mir mit Entsetzen klar, dass die Animationen dazu dienten, Verbrechen zu verschleiern. Diese Morde waren aufgezeichnet und in alberne Zeichentricks verwandelt worden, um zu verbergen, was wirklich geschah. In diesem Moment erschienen drei Optionen auf dem Bildschirm. Eine sagte, ja, ich will es erleben. Eine andere, nein, ich will es nicht erleben. Und die letzte, ich möchte dich treffen. Ich klickte natürlich auf Nein, aber es gab keine Reaktion. War das eine Drohung? Was ist los mit dir? Du willst keinen Spaß haben. Du hattest ein tolles Erlebnis, hast gesehen, was wir getan haben und hast Nein gesagt. Vielleicht solltest du diesmal die richtige Wahl treffen. Jetzt begann ich zu hyperventilieren. Mein Atem ging schnell, ebenso wie mein Herzschlag. Ich spürte ein schwarzes Loch in meinem Magen und konnte meine Finger kaum noch spüren. Ich war in voller Panik. Wieder klickte ich auf Nein, drückte so oft ich konnte, bis ich die Seite endlich verlassen hatte. Ich schwöre, ich dachte, ich hätte einen Herzinfarkt. Mit dem letzten Funken Mut, der mir geblieben war, überprüfte ich meinen Verlauf, aber die Seite war verschwunden. Spurlos. Ein paar Minuten später kam mein Bruder zurück und erwischte mich dabei, wie ich seinen Computer benutzte. Ich sah ihn mit der ganzen Panik an, die ich noch in mir trug, und er fragte, was los sei. Also erzählte ich ihm alles, was gerade passiert war. Er schob mich sofort beiseite, tippte etwas in den Computer, das ich nicht verstand, und schaltete ihn dann aus. Er schimpfte mit mir, weil ich seinen Computer ohne Erlaubnis benutzt hatte, und erklärte mir dann, dass das, was ich gesehen hatte, keine normale Seite war, sondern etwas aus dem Dark Web. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht viel Ahnung davon. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass mein Bruder einen Computer hatte, mit dem er auf das Deep Web zugreifen konnte. Er studierte Informatik und kannte sich mit solchen Dingen aus. Er sagte mir, er habe die Seite über einen Code blockiert und müsse jetzt sicherstellen, dass sein Computer nicht gehackt worden sei. Ängstlich fragte ich ihn, ob das, was ich gesehen hatte, echt war, und er bestätigte es. Diese Leute seien extrem gefährlich. Ich sagte, wir sollten die Polizei rufen. Aber er antwortete, ich solle das auf keinen Fall tun, weil wir dann in echte Gefahr geraten würden. Das machte mir schreckliche Sorgen. Aber er schob mich nur aus dem Zimmer und sagte, er würde sich darum kümmern. Am Ende erfuhr ich nie genau, was er tat, wen er kontaktierte oder mit wem er sprach. Ich weiß nur, dass ich ihn am nächsten Tag darauf ansprach, und er sagte, ich solle mir keine Sorgen machen. Alles sei erledigt.